Unser nächster Beitrag geht um den Mordfall an der Dreisam, der ja bundesweit Aufsehen erregt hat, weil der Tatverdächtige ein unbegleiteter Flüchtling aus Afghanistan sein soll. Mittlerweile hat er eine Art Geständnis abgelegt, eigentlich nicht so ganz an dem Mord an der 19-jährigen Studentin, sondern irgendwie lief dieses Geständnis eher so Richtung Totschlag, könnte man meinen. Also nicht so absichtlicher Mord. Gut, es wird jetzt alles noch, die näheren Umstände werden noch recht wichtig sein, auch was das Alter des Angeklagten betrifft. Also man muss den Prozess weiter verfolgen, trotz dieses Geständnisses, denke ich. Und das tut Radio Dreieckland. Gestern war Michael Menzel beim Prozess. Hallo?
Hallo.
Um was ging es? Es ging um die Vorgeschichte.
Es geht sich um die Rekonstruktion. Also der Prozess nähert sich immer mehr jetzt einen normalen Kriminalprozess an. Die Öffentlichkeit nimmt im Interesse weitgehend ab. Am Vormittag war zum Beispiel nur der untere Saal besetzt. Die Medien sind zurückgefahren, die Teilnahme der Medien ist zurückgefahren, der Pool der Fernsehleute und der Fotografen wird nicht mehr ausgenutzt. Also es ist insgesamt ein normaler, wird jetzt zu einem normalen Prozess, der allerdings Besonderheiten hat. Tatvorgeschehen war eigentlich im Prinzip die Ereignisse in der Freiburger Sonderbar, wo er wohl zwischen 22.30 Uhr und 1 Uhr und ungefähr 14 sich aufgehalten hat, nachdem er sich seine Freunde ihn verlassen haben, beziehungsweise wo er die nicht mit in diese Bar hineinbekommen hat, wie er das ursprünglich wollte. Da waren es dann also praktisch diesen ganzen Prozesstag über zwischen 9 und 17.30 Uhr mehrere Zeugengruppen, einerseits die Beschäftigten dort, beziehungsweise der Betreiber, dann drei Personengruppen, mit denen er Kontakt hatte. Das war zum einen eine Mädelsgruppe, wie sie sich selbst bezeichnete, die Zeugin, die angereist war 300 Kilometer nach Freiburg, um dort einen Mädelsabend zu verbringen und dort zwischen 23 und 24 Uhr ungefähr Kontakt mit ihm gehabt hatte, wo er mitgetanzt hat etc. Dann war das jemand, ein Verwaltungsbeschäftigter des Theaters, der dort sein Bierchen getrunken hat. Die Sonderbar ist ja bekannt, dass sie mehr, deshalb war auch die Mädelsgruppe dort, ein Ort ist, wo Homosexuelle kehren. Dort wurde geschildert, das, was schon in dem Überblick am zweiten Prozesstag geschildert wurde, dass er sexuelle Dienstleistungen dem gegenüber angeboten hat. Was auffällig dort war, war, wir haben am Schluss auch noch ein Video in vierfacher Geschwindigkeit angeguckt, nämlich es gibt dort Überwachungskameras, die der Polizei zur Verfügung gestellt worden sind. Und da haben wir dann gesehen, das war eigentlich die einzige Phase, wo man ihn sehr gelöst, auch der Kamera zuwinkend, also dieser Überwachungskamera zuwinkend gesehen hat, also den Angeklagten. Und wie gesagt, zu diesen sexuellen Dienstleistungen kam es nicht. Und dann gab es noch eine Szene, die dann noch einigermaßen relevant ist, wo ein weibliches Freundinnenpaar dort gewesen war und wo man auch sieht, wie er zurückgestoßen wird, weil er offensichtlich da zu nahe gekommen ist und für die Frau das sehr unangenehm gewesen ist. Das war so ungefähr die Szenerie und dann wurde als letzter Komplex, wie gesagt, die Videoaufzeichnung im Schnelldurchlauf in das Verfahren eingeführt und da gibt sich dann durchaus für die Prozessbeteiligten, sei es Staatsanwalt, sei es Verteidigung in diesem Fall, hauptsächlich Schlussfolgerungen und was natürlich sich bezieht auf den Alkohol- und Drogenkonsum, wie er dann auf diesem Video erscheint und auf der anderen Seite aber auch, wie er, ein Beschäftigter der Bar nannte sein Verhalten das eine Social Butterfly, also der von Gruppe zu Gruppe springt, also wie er dort benommen gewesen ist oder nicht benommen gewesen ist. So, also das sind so die Faktoren, also deshalb sage ich, das ist jetzt ein in Anführungszeichen normaler Kriminalprozess, der zu die Vorgeschichte jetzt versucht darzustellen, wie war das vor dem Tatgeschehen, dass er ja weitestgehend, ob korrekt oder nicht korrekt, eingestanden hat.
Hm.
Interessant ist die Kontroverse dabei. Also finde ich, der Staatsanwalt will auf diesem Video, wo immer noch nicht klar ist, ist das Video komplett oder nicht komplett, wie ist die Bildwiederholfrequenz ausgemacht haben, dass er dieses Frauenpaar, also ziemlich zum Schluss, wo er dann wie der Staatsanwalt sagt, ähnlich wie in der Straßenbahn später vorweg rausgegangen ist und um sie dann hinterher so insinuiert ist, die Staatsanwaltschaft, sie zu belästigen, die aber sagen, nö, haben wir gar nicht mehr gemerkt, ihn hinten dran. Er will auch ausgemacht haben auf diesem Video, dass er an den Hintern dieser Frau gefasst hat. Wenn man dieses Video dort sieht, mit der komischen Geschwindigkeit, die diese Aufzeichnungen ja in der Taktung so bringen, dann sieht man, dass die Schilderung der Zeugin relativ klar ist. Da wird eine Tasche runtergeworfen. Nun ist das Interessante aber, dass unmittelbar vorher er einen Kontakt gehabt hat mit jemandem, der von außen reingekommen ist, den er offensichtlich kannte und mit dem er möglicherweise auch vorher telefoniert hatte. Mit dem ist er dann in der Toilette verschwunden. Was dort geschehen ist, das ist offensichtlich den Ermittlungsbehörden vollkommen gleich gewesen. Da haben sie auch wohl niemanden gefunden dazu. Und dieses Taschenereignis passiert dann so, dass der zu ihm gekommen war, mit dem er in der Toilette gewesen war, dann wohl diese Tasche mit runtergeschmissen hat. Also so war zumindest der visuelle Eindruck. Und dass dann diese Bewegung eher der Tasche galt, die die Frau dann, nachdem sie sie aufgehoben hatte, über den hinteren Teil angeklammert hat. Also eher eine Bewegung in Richtung Tasche. Also das ist von der Seite her nochmal ganz interessant, dass natürlich Blickwinkel, wenn dann da sind, sehr auch geeicht sein können, sowohl in die eine wie auch in die andere Richtung. Und das wird dann das Gericht zu befinden haben, zu welcher Überzeugung es da kommt, ob das ist. Was sicher aber auch ist, ist, dass viele Zeugen gesagt haben, er hätte einen relativ glasigen Blick gehabt. Es war auffällig, dass sowohl in der Zeugenaussage des Zeugens, des Beschäftigten des Theaters, als auch auf der Videoaufzeichnung ein Verhalten von ihm dargelegt war, dass, wo er sehr lebhaft, sehr offen, wie gesagt, gegenüber der Kamera, aber auch bei der Aussage zum ersten Mal für längere Zeit den Blick aufgerichtet hat, auf den Zeugen selbst gerichtet hat, so als ob das so eine einzige positive Bewertung, also ein Mensch, der ihn gleichrangig als Partner, in Anführungszeichen Partner im Sinne von, du bist doch gar nicht schwul und so weiter, gesagt hat, ihm gesagt hat und der einigermaßen offen und ehrlich mit ihm umgegangen ist. Also auch da die Reaktion des Angeklagten war insofern ganz interessant. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein normaler Kriminalprozess. Das allgemeine Interesse der Öffentlichkeit ist zurück. Wenn du vielleicht noch was fragen willst zum vorvergangenen Prozess, könnte man ja auch sagen, dass durchaus auch Vorverurteilungen in der Badischen Zeitung stattgefunden haben. Insofern ihm schon über eine Aussage, die wir dann wohl am 28. September bekommen werden, ein zusätzliches Tötungsdelikt im Iran nahegelegt wird, was er angeblich einem Zellengenossen in der Zeit seiner U-Haft vom 3. bis zum 6.12. in Freiburg gestanden haben soll. Wie man damit umgeht in Presseberichten ist sicherlich nicht ganz einfach. Es wurde konjunktivistisch in der Badischen Zeitung beurteilt. Aber tatsächlich ist das Setting natürlich in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Wahrnehmung jetzt erstmal darauf gerichtet, dass es ein neutralischer Tätercharakter ist.
Es gab ja auch die Verurteilung zu 10 Jahren Jugendhaft in Griechenland.
Richtig.
Wo anscheinend wohl Griechenland, ist ein armes Land mittlerweile, ihn diese teure Gefängnisaufenthalt nicht 10 Jahre machen wollte, sondern ihn nach 2 Jahren freigelassen hat.
Ja.
Aber es gab jedenfalls ein hohes Strafmaß, das er auch nicht dass er von irgendwoher wohl kommen wird.
Also ich kenne das griechische Strafsystem nicht. Ich weiß nicht, wie die rechtlichen Bewertungen, die tatsächlichen Feststellungen sind. Das wird in dem Prozess sicherlich eingeführt werden und wird seine Vorgeschichte dazu haben. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist, was auf der einen Seite erklärlich ist, dass man versucht, ein Panorama auszubreiten, um den gesamten Überblick, was man dann in dem Beweisverfahren auch macht, dass man dazu den Hauptsachbearbeiter hat. Fakt ist aber, dass der Hauptsachbearbeiter, der Soko Freiburg-Dreisam. Natürlich ein Sachbearbeiter ist, der, wenn überhaupt, ich glaube, er hat eine Vernehmung persönlich gemacht, eben halt ein Zeuge von Hörensagen ist, der dann wiederum über das Aussageverhalten eines wohl zur Informationsgewinnung mit untergebrachten Informanten und Beschuldigten, der selbst wiederum in Verhältnissen drin steckt. Also das sind so Sachen, da hat man so seine, habe ich persönlich unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten auch meine Schwierigkeiten mit, aber ich vertraue schon darauf, dass dieses Verfahren, wenn die Beweisführung auch ganz macht, und dann kann man ja auch sein Urteil abgeben. Wie gesagt, ich habe zu diesem Videoband könnte man einiges dazu sagen, und sicherlich wäre das Gericht auch klug beraten, da noch Forensiker hinzuzuziehen, die die Videoforensik dann auch nochmal genau darlegen, und sich nicht zu verlassen nur auf den Sachbearbeiter der Polizei, der nur das ausgewertet hat, um es dann weiterzugeben an andere Beamte, die dann in diesem arbeitszeitigen Prozess einer Sonderkommission die weiteren Ermittlungsschritte dann machen.